Guten Morgen miteinander. Ich freue mich, wieder mal bei euch zu sein. Es sind eben knapp 2 Jahre her, als ich den ersten Teil zum Thema Geld hatte. Und ihr vergesst ja nichts, oder? Also kann ich gut daran anknüpfen. Heute geht es um etwas Spezielles. Das Thema fröhlich geben, oder? Geben macht glücklicher als überkommen. Man hat einen indischen Pfarrer eingeladen, Europa zu besuchen. Er hatte Vorträge, war in der Kirche umeinander. Und dann hat man gefragt, ja, was hast du denn jetzt für einen Eindruck von uns hier zu Europa? Und dann hat er ein Bild gebraucht. Er hat gesagt, ihr Christen in Europa kommt mir vor wie in einem brennenden Haus. Dachstock, lichterlohe Flammen, erster Stock brennt voll und ihr Christen sind damit beschäftigt, zu schauen, wo ihr Bilder an eure Wand hängen könnt. Er wollte damit sagen, die Welt steht in Flammen und ihr kümmert euch um Details, um eure Geschichten, eure Anliegen und merkt nicht, was dran ist, was Sache ist. Und da ist mir das Beispiel von dem barmherzigen Samariter in den Sinn gekommen, das wir jetzt gerade gehört haben. Die Welt steht in Flammen. Wenn ich jetzt frage, ja, was denkt ihr, würde er vielleicht sagen, ja, der Iran-Krieg, die haben teuer gekommen, das Benzin wird teurer. Oder dann würde man vielleicht sagen, Ukraine, das ist auch noch relativ nah. Aber wisst ihr, das ist absolut nicht die grösste humanitäre Katastrophe. Wo ist die? Wisst ihr das überhaupt? Im Sudan? Die letzte Zahl 13, 14 Millionen Menschen auf der Flucht. Millionen von Kindern, die nichts mehr zu essen haben, Leute. Und wir kümmern uns um uns. Und da kommt uns das in den Sinn, bei dem dort am Wegrand. Und die Frommen gehen daran vorbei, der Priester, der Levit. Sie haben ihren religiösen Betrieb, sie laufen. Haben kein Herz für den Verletzten, für den Verwundeten, für den Sterbenden. Und dann kommt einer, der ist religiös nicht so klar, aus Samaria, das ist so verdächtigt, dass die nicht so richtig mit Gott unterwegs sind. Und der kommt und schaut hin und sagt, hey, kann ich nicht daran vorbeigehen? Ich helfe dem und er macht es. Ich weiss nicht, wie es euch geht, mit den vielen Hilferufen, die wir in der Welt haben. Irgendwann mal kommt vielleicht die resignierte Antwort, du, was soll ich da helfen? Auch was ich immer mache, ist ja gleich zu wenig und wir gehen vorbei. Ja, wir haben einen Film gesehen, der Tagesschau, und wir gehen vorbei. Da kommt zuerst einmal die Frage, auch die Frage, wo damals gestellt worden ist, wer ist denn mein Nächster? Da ist ein jüdischer Theologe, der fragt, du, Jesus, du hast einen besonderen Draht zu Gott. Was muss ich tun, dass es stimmt, dass Gott mit mir zufrieden ist, dass ich sehe, wie ich leben kann? Und Jesus sagt ihm nichts Überraschendes, das, was Gott schon im Alten Testament den Juden gesagt hat, das weiß er als Theologe. Hey, Gott liebe mit allem, was hast, was Kraft hast, von ganzem Herzen. Und die Nächsten wie dich selber. Und er will sich rausreden und sagt, kann jeder kommen. Wer ist mein Nächster? Das ist nicht klar. Und geht vorbei. Und manchmal denke ich, ist ja schon eigentlich traurig, wie wir gelernt haben, mit diesen Bildern zu leben. Ich weiß nicht, was mit euch macht. Ich bin nicht fertig damit. Und ich will auch nicht fertig werden. Mein Wunsch ist, dass mich das immer wieder berührt. Und dass ich nicht gleichgültig werde gegenüber denen, die am Wegrand liegen. Die Verletzten, die Sterbenden. Die gibt es im Sudan und die gibt es bei uns. Aber ich will mich nicht daran gewöhnen und daran vorbeigehen. Ja, wer ist heute unseren oder unsere Nächste? Damals war klar, du hast gesehen liegen. Vielleicht haben sie ihn noch weggeschleppt, 30 Meter, dann hast du ihn gehört rufen oder klagen. Und heute? Heute kommt uns das Elend ganz näher. In den Bildern, die wir sehen, in der Tagesschau, der Bericht von den Missionen, das ist vielleicht tausende von Kilometern weg und es kommt uns ganz näher. Wird zu unserem Nächsten. Und die grauenvollen Eindrücke sind ja kaum zu verkraften. Sie sind räumlich oft weit weg, aber unser Herz sieht sich nicht distanzieren. Gott sagt damit, wer Gott liebt, wer mich liebt, der wird auch die Menschen lieben. Es geht nicht anders. Alles andere wäre falsch, wäre Heuchelei. Du kannst nicht sagen, ich liebe Gott und im Gottesdienst sitzen und alles fromm tun und so weiter und daneben sind der Menschen egal. Gar nicht. Ist nicht die Art von Jesus. Ist nicht die Art von Gott. Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat und wir haben es Karfreitag und Ostern gerade hinter uns. Er hat ja alles da für die Kaputten, für die Toten, um sie zu retten. Jetzt nochmal zu dem Text, wir haben ihn schon gehört. Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes, fragt er. Jesus antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Genauso wichtig aber ist das zweite. Also, er kann sie nicht miteinander sagen, aber es sind zwei, die genau gleich wichtig sind. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten gründen sich auf diese beiden Gebote. Nochmal, es gehört einfach zusammen, wir können es nicht trennen. Und an dem sehen wir es, wie wir Gott lieben. Schau deine Liebe zu deinen Menschen neben dir, an Menschen zu denen, die am Wegrand liegen. Schau deine Liebe an und dann weisst du, wie du Gott liebst. Und umgekehrt, wenn du so richtig der Typ bist, der Gott liebt, der kannst anbeten, der dich kannst freuen an Gott, das wird sich niederschlagen, das Wissen von Gott durch dich ausstrahlt. Kannst es und sollst es nicht trennen. Und dabei haben Christen Priorität. Sie gehören halt zu unserer Familie, zur Familie von Gott. Und die sind uns am Nächsten. Wenn wir fragen, wer sind die Nächsten? Ich habe mitbekommen, von einer Familie zum Beispiel in einem Flüchtlingslager von der UNO im Sudan, die ist zum Flüchtlingslager ausgeschickt worden. Sie hat keinen Platz, weil sie Christen sind. Alle anderen sind Muslime und das ginge nicht zusammen. Und sie sind dort gestanden und haben nichts mehr gehabt. Und da gibt es Organisationen, die helfen. Und da helfe ich mit. Es ist ganz klar, Jesus hat das gesagt und Johannes zitiert das im ersten Brief, Kapitel 4, Vers 20. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und verachtet seinen Glaubensbruder, also da geht es jetzt um andere Christen, der ist ein Lügner. Wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Dieses Gebot haben wir von Jesus.
dass wer Gott liebt, dass er auch seinen Bruder liebe. Und da könnt ihr auch mal durch die Reihe schauen. Das sind all die, die Jesus meint. Und die anderen von den Christen, die er kennt. Und der Gedanke geht dann bis in Sudan. Die Leiden der Christen sind uns am nächsten. Es gibt Millionen. Millionen von Christen, die verfolgt werden, die zum Teil im Gefängnis sind, weil sie Christen sind. Sie sind noch näher. Sie sind unsere Nächsten. Und sie können und dürfen uns nicht egal sein. Wir haben so viele Informationen, auch von Hilfswerken, die Christen sind, um denen zu Hilfe zu kommen. Und eigentlich wissen wir es. Jesus wird uns einmal an dieser Liebe messen. Und zwar nicht an der theoretischen Liebe, wenn wir sagen, ja, ich habe die gern. Und dann läufst du vorbei. Sondern an dem, was du machst. Das ist ein längerer Text, wo dort Jesus sagt, ganz am Schluss, wenn er das Leben der Menschen bewertet, da sagt Jesus, Matthäus 25, Vers 31 und 32, ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr gabt mir zu trinken. Ich war ein Fremder und ihr habt mich in euer Haus eingeladen. Ich war nackt, ihr habt mich gekleidet. Ich war krank und ihr habt mich gepflegt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich jemals hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Wann sahen wir dich durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann warst du ein Fremder und wir haben dir Gastfreundschaft erwiesen? Oder wann warst du nackt und wir haben dich gekleidet? Wann haben wir dich je krank oder im Gefängnis gesehen und haben dich besucht? Und der König wird ihnen entgegnen, ich versichere euch, was ihr für einen der geringsten meiner Brüder oder Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Also Jesus pur. Wo ich mich bewege, wo die Liebe von Gott mich bewegt, dass ich mich hergebe, meine Hände, meine Füße, mein Geld, um da zu sein für die Verletzten am Wegrand, für die Sterbenden im Sudan oder wo auch immer. Das mache ich Jesus pur. Ist ja auch eine riesige Chance. Oder kommt Jesus so näher, dass wir ihm etwas tun können? Jesus sagt so, und er sagt, ich werde auf das zurückkommen. Ich finde das toll, dass Jesus uns diese Chance gibt. Und jetzt, was heisst das? Was heisst das im Blick auf unser Gehen, auch im Blick auf unser Geld? Es gibt ganz grosse Unterschiede, wie wir mit dem Geld umgehen können. Damals und heute. Es hat damals zur Zeit von Jesus schon Leute und Beispiele gegeben, wo viel für Jesus gegeben haben und andere nichts oder fast nichts. Und dann fangen wir beim ersten Punkt an. Da ist die Frau, und das können wir uns ja fast nicht vorstellen, da schaut Jesus genau zu, wie viel das jeder gibt im Tempel. Da kommt eine Witwe, die ist arm. Ich lese den Text. Jesus setzte sich in die Nähe des Opferkassens im Tempel und beobachtete, wie die Menschen Geld hineinwarfen. Viele reiche Leute legten große Beträge hinein. Da kam eine arme Witwe und warf zwei kleine Münzen hinein. Jesus rief seine Jünger zu sich und sagte, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. denn sie alle haben nur einen winzigen Bruchteil von ihrem Überfluss gegeben. Diese Frau ist arm und hat alles gegeben, was sie besaß. Und da holt Jesus die Jünger und sagt, das ist's. Das ist's. Braucht Mut, oder? Die hat nichts und gibt alles. Ich bin aber ganz sicher, niemand wird Gott so realistisch und intensiv erlebt haben wie die Frau, weil er wird sich nicht lumpen lassen und wird dieser Frau zeigen, dass er mit ihr ist und für sie sorgen. Gehen wir zum Nächsten, das ist eher mathematisch. Wenn Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, also zwei gleiche Sachen. Ich sehe eben dort schon alle dort hinten. Da geht es eigentlich so weiter. Der bescheisst ein bisschen da. 50% für den Nächsten, 50% für dich. Das heisst, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, mathematisch ausgedrückt, oder? Das heisst, und ich glaube, das wäre für viele in der Schweiz möglich, mit der Hälfte zu leben und die andere Hälfte weiterzugeben. Sei das für die Gemeinde, auch die braucht Geld. Sei das für Anliegen bei uns im Land, in Europa oder bis hin im Sudan. Ich glaube, für viele ginge das. Wäre aber wahrscheinlich anstrengend. Ich bin aber überzeugt, da wäre gar keine Theorie mehr. Die würde Gott erleben. Ganz intensiv. Und das Übrigste so unter uns ist meistens die 10%. Der sogenannte Zehnte, der stammt aus dem Alten Testament, gilt für uns eigentlich theoretisch nicht mehr. Das hat Gott seinem Volk Israel so verordnet, ein Zehnte Teil. Das ist ein Kompromiss, ist eigentlich ein grosszügiger Kompromiss. 10% für mich und 90% darfst du behalten. Und viele haben da ein gutes Mass gefunden und halten sich an das. Und machen auch tolle Erfahrungen. Der Fritz war Verdingbub bei den Bauern. Und wie das war, er hat fast nichts verdient, aber er hat in dieser Zeit Jesus kennengelernt als Bub. Hat sich mit ihm auf den Weg gemacht. Und dann hat er auch gehört, gib doch 10%, der Zehnte, gib doch den für Gott. Ja, der hat wenig verdient, das war nicht viel, sein Zehnte. Ich habe den Fritz hier noch nicht gekannt. Ich habe ihn nachher kennengelernt, später. Und dort hat er Land gehabt mit mehreren Häusern drauf, die vermietet waren. Er ist ein einfacher, bodenständiger Mann geblieben. Und er hat viel Vertrauen gehabt bei den Leuten. Und dann sind sie immer wieder auch mit Fragen zu ihm gekommen. Er war ein väterlicher Typ. Wie würdest du das machen? Und er hat gesagt, es kommen immer wieder Leute, die sagen, sie kommen mit den Finanzen nicht durch. Und dann sagt immer seine erste Rückfrage, du gibst deinen Zehnten. Und dann sagt er, ja, kann ich ja nicht. Wenn ich schon zu wenig habe mit 100%, dann langt nichts sowieso nicht. Und dann sagt er, da ist der Denkfehler. Da musst du anfangen, kehren. Gib zuerst deinen Zehnten und nachher musst du schauen, was passiert. Ich habe auch schon in einer anderen Gemeinde zu dem Thema geredet und die haben nachher Gelegenheit gegeben, zum Erfahrungen austauschen, also im Sinne von Lebensbericht, wie sie das erlebt haben. Und ich kann euch sagen, das hat super Bericht gegeben von Leuten, die gesagt haben, mathematisch kann ich das nicht nachvollziehen, aber ich habe immer genug oder zu viel am Schluss vom Jahr, obwohl es eigentlich rechnerisch gar nicht aufgeht. Und viele von euch könnten das jetzt ergänzen. Es funktioniert. Wisst ihr, wir klagen manchmal darüber, dass wir Gott so selten erleben. Ja, Gott ist so weit weg und wenn mal beten, funktioniert es gleich ja nicht und so weiter. Fang mal mit Geld geben an und wirst ihn erleben. Natürlich nicht berechnend, ich mache es jetzt, damit er mir umso mehr zurückgibt. Das funktioniert auch nicht. Aber einfach aus schlichtem Liebe zu Gott und zu den Menschen, hey, ich mache es. Ich habe den Mut. Ich mache es. Und dann kommt man noch zu den anderen, die wenig haben oder nichts. Und das sind die Ärmsten. Die werden Gott auch kaum erleben. Gott erleben wir nur, wenn wir uns herausfordern lassen, wenn wir Mut haben, Wagnis einzugehen. Und dann werden wir sehen, dass Gott lebt und dass er sich durchaus darauf einlässt. Wir gehören in der Schweiz statistisch gesehen zu den reichsten Leuten der Welt. Im Durchschnitt. Ich trage nichts zu dem Durchschnitt bei. Aber wir Schweizer sind das offenbar. Das müssen ja glückliche Menschen sein, die reichsten Leute der Welt. Jetzt gehen wir mal morgen auf den Bahnhof und schauen Gesichter an von den Leuten. Oder am Bus halt, oder so wahnsinnig, wie glückliche Menschen wir um uns herum haben. Oder dann lesen wir die Zeitung und sehen, wie immer mehr Menschen verzweifelt und die psychologische Betreuung nicht mehr nachkommt und die Suizidzahlen durch die Decke gehen und so weiter. Die glücklichsten Menschen der Welt. Das stimmt etwas nicht. Da sagt Jesus uns, ihr seid falsch programmiert. Ich will es erklären. Jesus sagt, gebt Acht, er sagt das selber selten so. Achtung! Hütet euch vor jeder Art von Habgier, denn der Mensch gewinnt sein Leben nicht aus seinem Besitz, auch wenn der noch so groß ist. Wir sind verkehrt programmiert. Wir sind programmiert auf immer mehr. Die ganze Wirtschaft läuft so. Wenn sie mal stagniert oder gar zurückgeht, dann ist es eine Katastrophe. Es muss immer mehr sein. Privat, ich muss immer mehr verdienen, ich muss mir immer mehr können leisten, ich muss immer mehr Action können haben und so weiter. Wir sind auf immer mehr programmiert und Gott und Jesus sagt, verkehrt. Aufpassen, so fängt Jesus an. Die Gier mehr zu haben, sei das Erlebnis, sei das Geld, sei was auch immer, ist daneben. Funktioniert nicht. Gott verspricht es garantiert, ist daneben. Ist Lüge von dem allem um uns herum, die sagen, du musst das und das und das und das auch noch haben und dann bist du glücklich und dann geht es dir besser. Jesus sagt, falsch. Ist es nicht. Geht nicht. Funktioniert nicht. Es ist genau das Gegenteil. Es wäre weniger. Und das ist jetzt natürlich sehr provozierend, wenn Gott das so sagt. Paulus schaut einmal auf sein Leben zurück und beschreibt in Apostelgeschichte 20, Vers 35 Folgendes. Er hat selber vorgemacht. Ich habe euch gezeigt, wie man arbeiten muss. Für was? Für immer mehr. Um den Armen zu helfen und das zu erfüllen, was uns der Herr Jesus selbst gesagt hat, geben macht glücklicher als nehmen oder als überkommen. Paulus sagt, das hat uns Jesus selber so gesagt. Das ist sein Programm. Das Programm in unserer Welt ist immer mehr und Jesus sagt, wenn du weg bist, wirst du glücklicher, als wenn du überkommst. Kennt ihr das? Gibt es so Glückliche unter uns? Ich meine, rein auf menschlicher Ebene können wir das schon beobachten. Dass jemand beschenken sehr glücklich macht. Paulus sagt, er war ein Missionar, er wurde unterstützt worden von der Gemeinde, er sagt, aber ich will noch arbeiten. Ich arbeite noch, für was? Dass ich mehr geben kann, den Armen. Dann damit erfülle ich, was Jesus gesagt hat, ich will noch glücklicher werden, ich will noch mehr weggeben können. Ist doch eine verkehrte Welt, oder? Glaube der Gott, ehrlich, vertraue der Gott, dass es nicht einfach ein Quatsch ist, was er da erzählt. Dann mach es doch. Viel arbeiten, um viel zu geben. Das ist das himmlische Programm, das Gegenteil von immer mehr. Aber es braucht schon Mut. Es braucht Mut. Paulus ergänzt das einmal noch. Im 2. Korinther 9, Vers 7. Dort schreibt er, jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern, Luther übersetzt ohne Murren, spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Also du musst sogar selber entscheiden. Das ist dir überlassen, ist vielleicht auch ein Spiegel von deiner Liebe. Entscheid du dich. Aber wenn du gibst, dann bitte ohne Knurren. Nicht einfach, jo, jetzt muss ich das auch noch und so weiter. Sondern ohne Bedauern oder Widerstreben. Es kann schon manchmal ein Opfer sein. Ich denke manchmal, wo ist jetzt das Geld wieder auf dem Konto hingekommen? Aha, es ist wieder eine Spende raus. Aber ich denke dann, das war ja immer so gewesen, wenn Gott zum Beispiel im Alten Testament in Israel ein Opfer gebracht worden ist, dann ist das schöne Opfertier, vielleicht ein Lamm oder so, das hast du auch nicht mehr gehabt. Das hat dir wehgetan, das hast du auch vorher gehabt. Und dann hast du es nicht mehr gehabt, hast du es für Gott geopfert. Und Gott sagt, nicht mürrisch, nicht einfach, weil du musst. Einfach, weil du liebst. Weil Gott liebst, weil du Menschen liebst. Gott mag das, fröhliche Spender. Was wir vielleicht heute Morgen mitnehmen können. Zuerst einmal, es braucht Mut. Es ist nicht nur das, dass ich am Sonntagmorgen hierher komme, mir das alles anhören und dann gehe ich wieder heim und es passiert nichts. Das ist es nicht. Es geht natürlich als Lebung. Es braucht Mut. Und Paulus sagt, du kannst selber entscheiden. Das ist deine Sache. Ob Glauben auch ins Leben hineinnimmst, so konkret wie beim Geld, es gibt ja noch viele andere Punkte. Das ist jetzt einfach das Thema für heute Morgen. Das heisst, dass ich bewusst den Nächsten am Wegrand sehe. Und ganz bewusst entscheide, ich will nicht daran vorbeigehen. Ich will mich nie daran gewöhnen, wie es in dieser Welt aussieht und was da für Menschen an meinem Wegrand liegen. Und das heisst, wenn ich mehr gebe für andere, dass ich weniger für mich habe. Das weiss ich und das ist bewusst so gewollt, auch von mir. Und da ist auch wieder die Frage, bin ich bereit, zu sagen, ja, aus Liebe zu anderen bin ich bereit, auch zu verzichten. Wir müssen darüber reden, weil meistens ist ja die Summe begrenzt und ich muss irgendwann entscheiden, was mache ich jetzt mit dem, was ich habe. Aber eben, fröhlich. Ich will eigentlich mich nicht mehr um die Bilder kümmern, dort im brennenden Haus, was man noch optimieren könnte und vielleicht noch ein bisschen schöner machen und so weiter. Ich bin da, Gott. Als dein Mensch. Und ich will dich immer wieder neu fragen. Wo und wie brauchst du mich jetzt? Ich will ganz bewusst, wenn so Sachen an mich herkommen, fragen, Gott, bin ich jetzt da gemeint damit? Und dann manchmal muss ich sagen, nein, alles kann ja nicht. Und plötzlich sagt er mir wieder, du da wärst. Ich habe gewisse Sachen, die ich regelmäßig unterstütze, wo ich weiss, zum Beispiel im Sudan leben so und so viele Familien von dem, dass ich spende. Die hätten sonst nichts zum Leben, die können leben. So und so viele Familien können leben, weil ich für sie da bin. Und glaube, das macht Freude. Und dann kommt darüber aus plötzlich wieder etwas, wo er plötzlich sagt, du, hey, da liegt noch jemand. Oder da ist noch ein Anliegen. Und dann, Herr, Seli, und wie viel? Immer wieder fragen, wer ist mein Nächster, wer ist meine Nächste? Das kann da umeinander sein, aber eben, die Welt brennt. Welche Aufgabe hat Gott für mich? Es ist ja nichts anderes, ist ein eine komische Präsentation da vorne. Dort stimmt sie dort hinten. Es ist ja nichts anderes, als dass wir die Liebe von Gott leben. Jesus hat es viel bequemer gehabt im Himmel und hat auch viel mehr gehabt. Und ist arm geworden, so sagt die Bibel, ist zu uns gekommen, hat alles gegeben, hat viel eingesteckt, um uns zu holen. Um uns reich zu machen. Das ist das liebende Herz von Gott zu uns Menschen, wo uns dann ansteckt und wir können nicht anders als auch ein liebendes Herz haben für die Menschen. Und für die Not parat seine liebende Hände und seine Füße und seine Stimme zu sein. Wir werden enttäuscht werden. Wir werden Missbrauch erleben, dass Leute das ausnutzen. Da wird es Fehler geben und Sachen, wo ich könnte sagen, ja, da ist mir viel zu problematisch. Jesus hätte das auch können sagen, dann wäre er immer im Himmel geblieben. Das ändert nichts daran, dass er uns sendet, auch mit dem Auftrag. Ja, Christsein braucht Mut. Und jetzt zum Letzten. Gott fordert uns raus. Echt? Probier's. Im Alten Testament hat es den Juden ja befohlen gehabt. Der Zehnt war Pflicht. Das war nicht entscheidend selber, wie es jetzt im Neuen Testament heisst. Und in Malachi 3, Vers 10 steht das Wort. Ich glaube, das Gleiche davon. Bringt den zehnten Teil eurer Erträge ungekürzt zum Tempel. Also nicht bescheissen, gell? Die hat immer wieder bescheissen. Stellt mich doch auf die Probe, spricht der allmächtige Herr. Macht den Versuch. Ob ich dann nicht die Fenster des Himmels öffne und euch mit Segen überschütte. Jesus, oder heute, oder damals Gott, fordert uns und sagt, probier es doch einfach. Ich fordere dich raus, probier es. Gott ist keine Theorie, Gott lebt und du wirst Gott erleben. Arme Leute, arme Christen, wo alles nur eine Theorie ist und bleibt. Auch das Und spannend wird es, wo wir uns auf den Weg machen und sagen, Herr, ich habe ja nichts gebracht. Oder hat bei euch jemand etwas mitgebracht? Ich glaube, wir haben nichts in die Welt gebracht, so sagt es ja die Bibel, wir nehmen nichts mit, also machen wir das Beste daraus, solange wir es haben. Und wir sind da so bevorzugt. Wir können. Jesus, danke vielmals, dass du lebst. Das ist nicht einfach Theorie, sondern du lebst. Und ich bin ganz sicher, du hast auch heute Morgen geredet. Klar, Text. Es ist so werbend und liebend, weil wir selber erlebt haben, wie du mit uns gsi bist und bist. Und dann gibst du uns in unsere Hände, dass wir weitergeben dürfen. Dass wir deine Hände sind in der Welt, in einer Welt, die in Flammen steht. Und dürfen da sein für andere. Und reich werden, weil wir es ihnen tun und weil wir es dir tun. Ich bitte dich für Mut. Dass wir wirklich auf deine Stimme hören. Und dass du auch weiterredest, dass du uns zeigst, wo, wie möchtest du uns brauchen. Uns, unseres Geld, unsere Begabungen, einfach alles, was du uns gegeben hast. Es kommt von dir und es soll dir gehören.